Mit 25 war ich mal Millionär und mit 30 war ich pleite. Alles wieder weg. Heute erzähle ich die Gründungsgeschichte von Panfu.
Das sind Kai und Moritz. Sie sind die Gründer und Betreiber einer wirklich kindgerechten Online-Welt mit Sitz in Berlin.
Das Ganze ist 15 Jahre her. Ich habe damals ein Unternehmen gegründet. Wir hatten innerhalb von 6 Monaten 50 Mitarbeiter. Es war irgendwie eine richtig große Nummer. 10 Millionen Leute haben das gespielt. Kinder, das war was für Kinder zwischen 6 und 12 Jahre. Also wenn ihr heutzutage so Anfang 20 bis Mitte, Ende 20 seid, dann habt ihr vielleicht damals Panfu gespielt. Und am Anfang war das ein Riesenerfolg und dann ist die ganze Sache pleite gegangen. Heute erzähle ich mal chronologisch, wie das alles passiert ist. Wenn ihr Panfu nicht kennt, ist es, glaube ich, auch eine spannende Geschichte. Ich habe schon ein paar Mal was von Panfu erzählt, aber heute will ich die Geschichte nochmal ein bisschen persönlicher erzählen. Und ich habe auch Videoausschnitte gefunden von damals. Richtig hoher Cringe-Faktor, wie ich mit als kleiner Nerd mit 25 durchs Büro gegangen bin und dachte, ich bin der große Macker. Wenn man auf YouTube sucht, gibt es immer noch zehntausende Suchergebnisse, Millionen von Views. Es gibt immer noch Leute, die sich bei mir melden und sagen, sie hatten damals eine großartige Zeit damit. Finanziell war das Ganze kein Erfolg und es waren auf jeden Fall richtig wilde 5 Jahre. Wenn ich jetzt zurückschaue, ist es eigentlich wie so ein Fiebertraum. Ich kann das eigentlich gar nicht glauben. Für mich war das damals alles relativ normal, aber rückblickend muss ich echt sagen, so ey, krass, was da passiert ist, krass, was ich damals auch mitgemacht habe, ich will mich jetzt nicht bemitleiden, aber das war schon eine sehr intensive Zeit, aber naja, eins nach dem anderen. Ich bin damals nach Berlin gekommen, 2007, eigentlich hatte ich ganz andere Pläne. Eigentlich wollte ich nach Australien, ich hatte damals mittlerweile Ex-Frau, 2 Jahre vorher kennengelernt und mein Plan war, nach Australien zu gehen. Ich wollte, glaube ich, bei einer Beratung anfangen, so richtig, richtig bieder, richtig langweilig. Weiß nicht, ob ich genommen worden wäre, aber das war mein Plan. Und dann hat mich mein Kumpel Kai Kühne, wir hatten zusammen studiert, angesprochen und gesagt so, hey, hast du nicht Bock, nach Berlin zu kommen? Ich habe eine Idee für ein Startup. Das war damals noch nicht Panfu, das war ein anderes Unternehmen, das hieß Fraser. Wir haben damals Twitter kopiert. Also es war genau das gleiche wie Twitter, halt nur auf Deutsch. Das haben wir so 3-4 Monate gemacht. Wir hatten damals 50.000 Euro Finanzierung bekommen dafür von unter anderem Oliver Samba. Oliver Samba ist eine Person, die später noch eine kleine Rolle spielen wird in dieser ganzen Geschichte. Oliver Samba hat damals das gegründet, was später eBay Deutschland wurde, Alando und dann später Yamba. Die Älteren von euch werden sich noch erinnern, diese unsägliche Firma, die Klingeltöne verkauft hat. Und der hat an der gleichen Uni wie wir studiert. Ja, unsere Uni war so ein kleiner Startup-Hub. Also Startups waren einfach ein großes Thema, weil Oliver Samba da war. Und ein Jahr bevor ich fertig war, wurde StudiVZ gegründet, auch von einer Person, die an unserer Uni war. StudiVZ, weiß ich, den Jüngeren muss ich das erklären. Das ist sowas wie, oh Gott, Facebook oder Instagram. StudiVZ, SchülerVZ, MeinVZ gibt es, glaube ich, gar nicht mehr mittlerweile. Naja, auf jeden Fall, das war alles irgendwie an unserer Uni. Also Gründen war ein Thema. Und 2007, als ich fertig war mit der Uni, da war nicht so viel mit Jobs. Da war so ein bisschen Krise. Ja, also lustigerweise ist jetzt ja die erste Krise seitdem. Also zwischendurch, die letzten 13, 14 Jahre, gab es ja zumindest keine Wirtschaftskrise. Na, also ich war an dieser Uni. Wie gesagt, StudiVZ wurde gerade gegründet. Oliver Samba war schon ein paar Jahre vorher ein sehr erfolgreicher Gründer. Das heißt, an unserer Uni war Gründen ein Thema. Haben dann auch einige gemacht. Das war gerade die Zeit, wo diese Web 2.0-Welle war. Also Internet gab es natürlich schon vorher, aber das war so die zweite große Gründungswelle von Internetunternehmen. Zum Beispiel in meinem Jahrgang, wir waren 80 Leute, 85% davon Männer, richtige Pimmelparty und Freunde aus meinem Jahrgang haben dann auch Zalando gegründet. Also leicht erfolgreicher als ich, aber das war so das Umfeld, in dem ich mich bewegt habe. Und mein Freund Kai meinte dann zu mir so, hey, lass doch nach Berlin gehen und ich habe, glaube ich, keine Sekunde gezögert, sondern direkt gesagt, ja, lass machen, wir machen dieses Fraser. Auch ganz spannend, ich bin damals nach Berlin gekommen, ohne eine Wohnung zu haben. Das war damals aber noch kein Problem. Ich hatte meine paar Möbel hinten in einem gemieteten Sprinter. Und ich bin nach Berlin gekommen, habe eine Nacht bei Kai geschlafen und habe dann eine Wohnung gesucht. Und gegenüber war einfach eine Wohnung, das war die alte Schönhauser Straße, wohne ich heute nicht mehr, von daher kann ich das erzählen. Da hing einfach ein Zettel, Wohnung zu vermieten. Und da habe ich angerufen und dann kam auch jemand vorbei und es war in der 6. Etage, alte Schönhauser Straße, wer es kennt, 2 Balkone, Blick auf den Fernsehturm und nach hinten raus Blick halt gen Westen in die andere Richtung. Und das waren, glaube ich, knapp 70 Quadratmeter und das waren 600 Euro warm. Und es gab keinen Mitbewerber einfach. Und er hat einfach gesagt, ja, kannst du haben. Der wollte keinen Nachweis, der wollte keinen Schufa, der wollte keinen Gehaltsnachweis. Gehalt habe ich damals überhaupt nicht gekriegt. Er hat gesagt, ja, kannst du haben. Und dann meinte der sogar noch zu mir, es war eine Frau, da meinte die Maklerin noch zu mir, wissen Sie was, die nächsten 2 Monate, der alte Mieter zahlt noch, brauchen Sie gar keine Miete zahlen. Das war Berlin damals. Das war alles noch ein bisschen anders, war noch ein bisschen wilder. Auch mitten in der Stadt war einfach jedes zweite Grundstück einfach eine Wiese, wo manchmal eine Party stattgefunden hat. Es war noch gar nicht alles zugebaut. Es war auf jeden Fall mehr Anarchie. Und selbst 2007 haben die Leute schon gesagt, Mensch, die guten Zeiten sind vorbei. Früher war noch viel verrückter, war noch viel mehr Party. Aber wenn man jetzt 15 Jahre zurückblickt, war Berlin 2007 noch ein ziemliches Paradies. Ja, also in dem Lebenszeitpunkt, in dem ich jetzt gerade bin, im Lebensabschnitt, passt das Berlin wahrscheinlich besser. Aber war eine geile Zeit damals. Es gab auch noch Clubs im Prenzlberg. Ja, gibt es ja heute alles gar nicht mehr. Ich schweife ein bisschen ab. Die guten alten Zeiten, auf jeden Fall Wohnung, 600 Euro warm damals. Die wurde dann, da habe ich dann lang schon nicht mehr gewohnt, irgendwann nochmal renoviert und restauriert und schick gemacht. Und dann habe ich die irgendwann auf ImmoScout gesehen und da wurde die, glaube ich, für 2.800 Euro vermietet oder so. Ja, wahrscheinlich hat sie einen Abnehmer gefunden. Auf jeden Fall ist das erste Unternehmen, was ich damals gegründet habe, ja, das war relativ schnell durch. Nach 3-4 Monaten haben wir gemerkt, so ja, da sind ein paar Nutzer drauf. Es gab dann auch so ein paar mehr Plattformen, die das probiert haben, Twitter zu kopieren. Wir waren da nicht die Einzigen. Hat nicht geklappt. Dann hat sich unser Investor bei uns gemeldet, Oliver Samba, der häufig mit Ideen um die Ecke kam und meinte so, hey, guckt euch mal dieses Club Penguin an. Disney hat das damals gekauft für 700 Millionen Dollar. Und fairerweise, das war eigentlich genau das Gleiche, was wir auch gemacht haben. Ja, das war eine virtuelle Spielewelt für Kinder, die konnten sich da anmelden. Damals, das waren Pinguine, es gab, glaube ich, so 20 bis 30 so kleine Flash-Games auf der Seite. Und da konnte man Punkte verdienen und mit diesen Punkten konnte man sein Avatar, so ein bisschen wie World of Warcraft oder wie Sims oder Second Life, war früher auch ein Ding. Und dann konnte man mit anderen Leuten chatten und in seinem Igloo abhängen bei Club Penguin und er meinte so, hey Jungs, guckt euch das mal an, macht das für Europa, das gibt es bisher nur auf Englisch, macht das für Europa. Und wir waren so, ja, machen wir. So im Nachhinein eigentlich völlig verrückt, dass wir gesagt haben, so ja, machen wir, weil wir konnten weder programmieren, wir haben noch nie ein Unternehmen geleitet, wir hatten damals gerade 3 Monate dieses Fraser in den Sand gesetzt und dann erst einen Twitter-Klon. Ich habe ein paar Praktika gemacht, ich habe noch nie irgendwo gearbeitet. Ich kann nicht programmieren, ich kann keine Grafiken, ich kann kein Webdesign, ich kann kein User-Interface-Design, geschweige denn Leute führen. Ich war 24, ich konnte gar nichts. Und trotzdem meinte ich so mit Kai, ja klar, machen wir. Und damals waren wir ziemlich selbstsicher und dachten, ja, kriegen das hin. Die Investoren hatte auch Oliver Samba gefunden, das war Holzbrink Venture damals. Die hatten, lass mich nichts falsch erzählen, waren es 250.000 oder 500.000? Ich glaube 500.000 Euro haben die uns damals gegeben. Also völlig, völlig crazy. Stell mir vor, da kommt, will einer anfangen, eine Schreinerlehre zu machen. Ne? Der kommt den ersten Tag zu seinem Schreinerbetrieb und sagt so, hey, ich bin hier für die Ausbildung. Und sagt, nee, Ausbildung brauchst du nicht machen. Bau mal das ganze Haus. Sanitäranlagen, Statik, Keller ausheben, Hochbau, Tiefbau, Elektrik, du machst alles. Und dann sagt er, ich habe ja von nichts eine Ahnung. Das ist egal, such dir irgendwelche Leute, mach das. So war es ein bisschen. Alles, was wir hatten, war ein riesiges Selbstbewusstsein. Keine Ahnung, wo das herkam, aber wir dachten irgendwie, wir kriegen das hin. haben dann 500.000 Euro eingesammelt und der Plan war, es ging am 1. September los. Interessanterweise war das auch genau, ich habe geheiratet am 1. September, im Alter von 24, ich bin dann 12. September 25 geworden, mit 24 geheiratet. Dachte, das wäre eine gute Idee. Und dann gleichzeitig auch das Unternehmen gegründet und der Plan war, 3 Monate später online zu gehen. Mit einem, ja, mit einer virtuellen Welt, wo man chatten kann, wo man einen Account hat, wo man Spiele spielen kann, wo man das alles machen kann. Ich nehme das mal vorweg. Wir haben das geschafft. Ich glaube, am 10. Dezember oder so sind wir online gegangen. Da gab es noch ziemlich viele Bugs. Die Seite ist die ganze Zeit abgeraucht, aber wir sind im Dezember online gegangen, in 3 Monaten. Wir haben damals, auch heute noch ein guter Freund, Marc Schachtel, arbeitet mittlerweile bei Parship, Entwickler gefunden, auch über Freunde. Wir haben Grafiker gefunden. Wir haben damals wir mussten ja entscheiden, welches Tier nehmen wir. Unser Vorbild waren Pinguine. Wir haben uns dann für Pandas entschieden. Für Pandas haben wir uns entschieden wegen Kung Fu Panda, weil der Film damals gerade rauskam und dann dachten wir so, Pandas? Alle Kinder mögen eigentlich Pandas. Alle Leute mögen Pandas. Wir nehmen Pandas. Erst hatten wir damals eine Umfrage gemacht vorm Zoo in Berlin. Hatten da irgendwie so 3-4 Grafiken entwerfen lassen. Ich glaube, wir hatten damals einen Wombat, wir hatten einen Panda, einen Löwen. Auf jeden Fall ist es der Panda geworden. Dann ging's los. Ja, dann wurde die Seite programmiert. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe zu dem Zeitpunkt. Ja, schlaue Sprüche gekloppt, weil das beim ganzen Thema Programmieren, ich hatte ja null eine Ahnung von irgendwas. Ich habe mir das erklären lassen. Haben die gesagt, ja, wir brauchen dafür 5 Monate. Habe ich gesagt, nee, das muss in 3 fertig werden. Und dann haben sie das fertig gemacht. Ich habe mich so damals ein bisschen um Marketing-Kooperation gekümmert. Wer das vielleicht noch kennt, war eine riesige Seite Spielaffe. Das war eine Seite voll mit Flash-Games, ich glaube tausende Flash-Games. Ilka Aydin aus Köln, Grüße an dich raus, wenn es dich noch gibt irgendwo, ich hoffe es. Den habe ich damals kontaktiert und mit denen hatten wir eine Werbepartnerschaft. Die haben unser Spiel eingebunden und die haben dafür damals Umsatzbeteiligung von uns gekriegt. Das war unsere erste Werbepartnerschaft. Und wir sind dann live gegangen am 10. Dezember und wir haben im ersten Monat, haltet euch fest, 100.000 Euro Umsatz gemacht im ersten Monat. Vielleicht nochmal kurz erklärt, das Geschäftsmodell war folgendes. Auf dieser Seite konnte man alles umsonst machen. Also man konnte diese Spiele spielen, man konnte mit Kindern chatten, mit anderen Kindern. Man konnte das alles machen, nur wenn man seinen Panda stylen wollte, wenn man bestimmte Items haben wollte, um den Panda anzuziehen, um in sein Baumhaus zu gehen und sein Baumhaus einzurichten. Also für diese Dinge musste man dann Geld zahlen, musste man ein Abo abschließen. Ich glaube, das war zwischen 5 und 10 Euro pro Monat. Ordentlich teuer. Ordentlich teuer. Viele Kinder haben damals die Kontodaten ihrer Eltern verwendet. Ich wette, viele Eltern wissen bis heute nicht, wo die ganze Kohle hin ist. Aber das hat in der Tat ganz gut funktioniert. Wie gesagt, 100.000 Euro Umsatz. Und jetzt versucht euch mal in diese Lage zu versetzen, dass wir, wir hatten von nichts eine Ahnung. Wir haben es geschafft, irgendwie ein Team zusammenzustellen, was dieses Spiel gebaut hat. Wir gehen online und von Tag 1 an funktioniert das alles. Also wir dachten, wir sind Genies. Wir dachten, wir sind die Könige der Welt. Dann hat das auf einmal alles Sinn ergeben. So, ja klar, wir haben diese Kohle gekriegt und wir sind einfach Genies. Das wird jetzt das nächste große Ding. Wir haben damals wirklich gedacht, das wird das nächste Facebook. Ich dachte, das wird ein 100-Millionen-Ding. Was ja theoretisch auch die Chance gehabt hätte. Kinder haben das gespielt, Kinder haben das geliebt. Was wir damals nicht wussten, ja, so ein Unternehmen zu leiten, da gehören ein paar mehr Sachen dazu. Und wir waren halt überhaupt nicht ausgebildet dafür oder hatten Erfahrung, irgendwie ein großes Team von 50 bis 100 Leuten zu leiten. Es waren, glaube ich, in der Spitze dann knapp 100. Wenn man die ganzen, wir hatten ganz viel Support und Moderatoren, die halt aufgepasst haben, dass im Chat da keine Kinder belästigt wurden, etc. Dafür waren wir überhaupt nicht ausgebildet. Also es lief ziemlich gut. 100.000 im ersten Monat Umsatz. Und im Januar oder im Februar, also 1-2 Monate, nachdem wir gelauncht sind, haben wir eine Kapitalerhöhung gemacht. Also haben wir neues Geld aufgenommen. zu einer Bewertung von 20 Millionen Euro. Ich hatte damals 20% an dem Unternehmen. Das heißt, auf dem Papier hatte ich 4 Millionen Euro. Ja, und noch weitere 3 Monate später, das war dann im Mai, Juni, wurde das Unternehmen bewertet mit 30 Millionen Euro. Also auf dem Papier hatte ich irgendwas zwischen 5 und 6 Millionen Euro. Krass. Könnt ihr euch vorstellen, wo mein Ego war? Mein Ego hat in dieses Zimmer hier, ist ziemlich groß, hätte hier nicht reingepasst. Das war eine wilde Zeit und meine Laune war damals echt jeden Tag eigentlich davon bestimmt, wie sind die Zahlen heute? Wie sind die Zahlen? Es gab halt jeden Tag oder jede Stunde ein Update, wie viele Abos wurden verkauft, wie viele Leute haben sich angemeldet. Ja, das, was Instagram für mich heute ist, irgendwie Videozahlen checken, Follower etc., waren damals die Zahlen von Panfo. Und die waren natürlich noch viel spannender, weil da waren echte Leute dahinter, war echtes Geld dahinter. Das war richtig, richtig spannend. Und ich glaube, uns hätte es damals besser getan, wenn das nicht von Anfang an alles so gut funktioniert hätte. Ja, wenn das sich alles ein bisschen langsamer entwickelt hätte. Weil wir sind dann in 6 Monaten auf sehr, sehr viele Leute gewachsen. Wir haben die Seite in 10 Sprachen übersetzt. Panfo wurde gespielt von Mexiko bis Australien, bis Spanien, Frankreich. In Schweden waren wir eine Riesennummer. In Holland, also Niederlande. Also einfach weltweit haben Kinder dieses Spiel gespielt. Und uns war das eigentlich gar nicht so bewusst. Wir waren in diesem Büro eine Handvoll irgendwie oder 50 Leute, die alle so um die Mitte 20 bis 30 waren, hatten eine gute Zeit, viel gesoffen, viel Party zusammen gemacht und Kinder auf der ganzen Welt haben dieses Spiel gespielt. Also im Nachhinein verstehe ich das irgendwie noch viel besser, was da eigentlich los war. Aber uns war das gar nicht so bewusst. Das war irgendwie alles sehr, sehr abstrakt. Hey, bevor ich weiter erzähle, ich würde sagen, ich gebe euch mal einen kleinen Einblick, wie das damals aussah. Ich habe nämlich einen Ausschnitt gefunden von einer Reportage, von einer Dreisat-Reportage, die damals gedreht wurde. Ich würde sagen, lasst da mal zusammen reingucken. Macht's ab.
Das sind Kai und Moritz. Sie sind die Gründer und Betreiber einer wirklich kindgerechten Online-Welt mit Sitz in Berlin. Mit viel Enthusiasmus und dem nötigen Sachverstand werden hier die Inhalte für Panfu gestaltet. Panfu ist ein Kunstwort und setzt sich aus den Worten Panda und dem chinesischen Wort Fu für Glück zusammen. Diese Online-Welt für Kinder von 6 bis 14 Jahren hat derzeit rund 12 Millionen Nutzer weltweit. Auch bei Panfu gibt es kostenlose und kostenpflichtige Bereiche.
Sieht alles richtig professionell aus, oder? Wenn man dieses Büro sieht. Ich war nur kurz da zu sehen. Warte, ich habe, glaube ich, auch noch mal einen Ausschnitt, wo ich was sage. Komm, das schauen wir uns auch noch mal an.
Besprechung bei der Berliner Internetfirma Panfu. Für ein Online-Spiel wird eine neue Figur produziert. Hier arbeiten die ausländischen Fachkräfte, die in Deutschland gefragt sind. Softwareentwickler, Flash-Programmierer, PHP-Experten. Der Chef, Moritz Hohl, ist Deutscher.
Die Unternehmenssprache bei uns ist Englisch. Viele Leute sprechen tatsächlich gar kein Deutsch. Die Leute kommen einfach aus aller Herren Ländern, 20 verschiedene Nationen.
Ja, ich muss sagen, fällt mir nicht ganz leicht, diese Videos zu sehen, auch wie ich aussehe damals. Obwohl, so anders sehe ich gar nicht aus, oder? Eigentlich bin ich gar nicht älter geworden. Hat so ein bisschen ähnlichen Vibe wie diese Videos von Christian Lindner, als er gerade Abi gemacht hat und mit dem Aktenkoffer rumgelaufen ist. So ein ähnlicher Vibe eigentlich. Aber eigentlich sah das alles ganz professionell aus. Es war, was für mich auch ein großer Punkt war, die Leute waren alle in meinem Alter. Das waren meine sozialen Kontakte. Aber ich war gleichzeitig Chef. Ich war Chef, aber ich dachte oder wollte mit denen irgendwie auch befreundet sein. Das war aber schwer, weil teilweise musste ich auch Leuten kündigen. Ja? Und ich glaube, ich hatte damals so ein bisschen falsches Verständnis davon, was für ein Verhältnis wir haben. Ich dachte, wir sind cool miteinander, wir gehen saufen. Und ich glaube, die fanden mich eigentlich ziemlich scheiße. Berechtigterweise wahrscheinlich. Ich dachte, ich war ein cooler Chef. Ich dachte, es war irgendwie so kumpelmäßig. Ich glaube, es war nicht so kumpelmäßig. Ich glaube, ich war manchmal schon ein ziemliches Arschloch. Ich habe die Leute ziemlich gepusht, wenig Verständnis dafür, dass sie an einem Freitag vielleicht auch mal um 19 Uhr nach Hause gehen wollen. Ich dachte mir so, hey, wir müssen hier durchackern, wir machen hier die nächste große Sache. Was ich aber nicht verstanden habe, dass für mich war das die nächste große Sache. Weil wenn die ganze Nummer aufgeht, hätte ich richtig reich werden können damit. Für die stand da nicht so viel auf dem Spiel. Ja. Ich habe damals übrigens, ich glaube, 2.500 Euro brutto verdient. Also ich hatte jetzt zwar nicht viel Kohle, die ich verdient habe. Wie gesagt, damals ja auch geheiratet. Übrigens in den 5 Jahren Panfu auch 2-mal Vater geworden. Also einfach eine Zeit, wo die meisten Leute, ich würde mal sagen, das Leben ein bisschen langsamer angehen lassen. Erstmal gucken, was das Leben bereithält. Vielleicht ein bisschen ein paar Wartesemester einstreuen, ein Auslandssemester machen, vielleicht ein bisschen mehr Berghain, ein bisschen mehr Sisyphos. Für mich war das Leben halt go, go, go. Irgendwie so, hier Moritz, willst du noch mehr Verantwortung haben? Ja, hier, her mit der Verantwortung. Ja, ich heirate, ich werde zweifacher Vater. Ich habe ein Unternehmen mit 50 Leuten. Wir machen, im 3. Jahr haben wir 5 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das war auch unser Peak-Jahr. Ich wollte gerade sagen, es lief richtig gut, aber eigentlich, es war halt auch ein mega Stress. Es war ein mega Verantwortungsgefühl von Investoren. Wir hatten dann insgesamt, glaube ich, 3 Millionen Euro eingesammelt. Ich habe mich schon sehr verpflichtet gefühlt, den Angestellten gegenüber, aber auch den Investoren gegenüber. Und ja, eine Menge Druck gemacht. Ich habe schon häufig schlecht geschlafen. Da mussten Steuern gezahlt werden. Im Nachhinein muss ich sagen, den Investoren habe ich mich vielleicht ein bisschen zu verpflichtet gegenüber gefühlt, weil mittlerweile, ich habe in meinen 15 Jahren auch in einige Startups investiert, vielleicht so 20, 25. Und ich weiß mittlerweile, wenn da irgendwas nicht funktioniert, wenn die ihr Bestes gegeben haben, das gehört einfach dazu. Das gehört zum Spiel dazu. Ich habe schon in einige Unternehmen investiert, die pleite gegangen sind. Und denen habe ich das nie übel genommen. Ich meine, wie auch. So, die meisten Unternehmen gehen pleite, junge Unternehmen, die neu gegründet werden. Ja. Übrigens noch zu meiner Cockiness oder meinem großen Ego kann ich sagen, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, nach 6 Monaten, als wir diese Runde gemacht haben, wo das Unternehmen mit 30 Millionen Euro bewertet wurde, wurde mir persönlich 1 Million Euro angeboten. Also die Investoren wollten mir zusätzlich ein paar Anteile abkaufen, damit die mehr Anteile haben. Und ich habe einfach gesagt, nö, 1 Million Euro ist mir zu wenig. Ich möchte mehr Kohle haben. Ich lasse mich doch nicht von euch verarschen. Das wird doch das nächste Facebook hier. Was soll ich mit 1 Million Euro? Also versetzt euch mal in die Lage. Also ich verdiene 2.500 Euro. Das erste Kind war schon da. Ich war verheiratet. Ich musste die Brötchen verdienen. Und da wird dir 1 Million Euro angeboten. Und ich hätte ja immer noch Anteile behalten. Und ich habe damals Nein gesagt. Ich glaube, wir hatten uns damals auch dagegen entschieden, also Kai und ich, mein Mitgründer und ich, weil wir gesagt haben, wir möchten mehr Kontrolle über das Unternehmen behalten, wir möchten nicht so viele Anteile abgeben. Hey, im Nachhinein, es macht ja gar keinen Sinn, darüber nachzudenken, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht, aber es war, wer weiß, wie sonst alles gekommen wäre. Vielleicht wäre ich dann auch viel früher an Drogen geraten. Ich war damals übrigens nüchtern, also ich habe gesoffen wie ein Loch, aber ich habe keine Drogen konsumiert, also kein Kokain. Das war auch noch keine große, also Berliner Techno-Partyzeit. War das für mich nicht. War ein bisschen eine andere Zeit. War mehr meine Workaholic-Zeit. Sehr viel gearbeitet. Naja, auf jeden Fall bei dieser Finanzierungsrunde, als das Unternehmen mit 30 Millionen Euro bewertet wurde, haben wir das abgelehnt. Und diese Finanzierungsrunde wurde 1 Monat abgeschlossen, bevor Lehman pleite gegangen ist. Lehman Brothers, die Bank, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, für die, die sich erinnern können, damals große Bankkrise. Viele Banken sind damals pleite gegangen und da war erstmal, die Hölle ist gefroren in der Weltwirtschaft. Das war aber nur so 1-2 Jahre. Und kurz vorher haben wir noch die Runde gemacht, was ein extrem gutes Timing war. Auf der anderen Seite, wir hatten damals mit den Investoren vereinbart, dass wir 3 Millionen Euro bekommen. Wir haben 1 Million sofort gekriegt und die anderen 2 sollten einfach auf Abruf bereitstehen. Die waren auch nicht an Bedingungen geknüpft. Die haben einfach gesagt, so, hey, wenn ihr die Kohle braucht, hebt die Hand, dann kriegt ihr das ohne Bedingung. Als das Unternehmen dann auf einmal nicht mehr so gut lief, guess what? Haben die einfach gesagt, nö, die Kohle zahlen wir euch nicht. Haben wir auch nie gekriegt. ist mir mittlerweile auch egal, ich will die Leute auch gar nicht reinziehen, ich habe die Namen ja eben schon genannt. Ist halt so, was willst du denn machen als Gründer? Willst du deine Investoren verklagen? Das dauert Jahre und im Zweifelsfall haben die viel mehr Geld. Wir haben dann so einen Kredit von der IBB, von der Förderbank genommen, der uns übrigens dann später auch zum Verhängnis wurde. Das war einer der Verbindlichkeiten, die wir irgendwann nicht mehr bedienen konnten. Panfo ging irgendwann immer weiter den Bach runter, es wurden weniger Kinder. Warum das weniger wurde, komme ich gleich noch dazu. Und dann mussten wir irgendwann Insolvenz anmelden, so nach 5 oder 6 Jahren. Da war ich dann 30, 31, genau, im Kopf war ich 1, 2 Jahre Millionär. Und ja, mit 30 hatte ich dann einfach nichts daran verdient. Ich hatte sogar, ich glaube, ich hatte selber 20.000 Euro reingelegt. Ich hatte irgendwelchen Investoren noch versprochen, die nochmal Geld reingelegt haben, da ich das persönlich besichere, musste den dann auch nochmal, ein Investor aus Hamburg, dem auch nochmal 50.000 Euro zahlen, die ich abstottern musste. Also letztendlich habe ich nur Schulden gemacht mit der Panfo-Nummer. Aber im Nachhinein bin ich dankbar, was ich nicht wertzuschätzen wusste damals, wie wichtig das war für einige Kids. Und ich habe heute viele Nachrichten gekriegt, weil ich mal ein Video auf TikTok gemacht habe zum Thema Panfo. Viele Kommentare und Nachrichten von Leuten, die gesagt haben so, hey, Panfo war meine Kindheit, das war mein Safe Space, da habe ich abgehangen mit Freunden und das war eine wichtige Institution für mich damals. Und dafür bin ich dankbar. Und wer weiß, wie alles gekommen wäre, wenn das Ding erfolgreich geworden wäre. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum das nicht erfolgreich geworden ist, hat natürlich, also neben den ganzen Unzulänglichkeiten von Kai und mir, später kam noch, nach 3 Jahren ist Kai raus und er hatte einen Burnout, dann kam Verena Pauster dazu, früher Verena Delius, heute Verena Pauster, macht auch viel in der Gründerszene, ist viel in der Öffentlichkeit. Ja, wir hatten nicht so viel Erfahrung und haben viele Fehler gemacht beim Thema Management, schlechte Entscheidungen getroffen, die Kosten manchmal nicht richtig im Blick gehabt etc. Aber ich glaube, der Hauptgrund, warum Panfo dann doch nicht der Erfolg geworden ist, der es hätte werden können, ist, dass 2007 gleichzeitig mit dem Launch von Panfo das iPhone rauskam. 2007 kam das iPhone raus und 2008 kam der App Store mit seinen ganzen Games, wie es noch Angry Birds oder dieses Doodle Jump. Das waren damals die Spiele, die groß waren, Tiny Wings. Da ist einfach ganz, ganz viel von den Kids, die haben auf einmal auf dem iPhone gespielt, weil das natürlich viel leichter war. Wir haben mit der Firma dann noch auch versucht, wir haben dann auch Spiele fürs iPhone entwickelt und wir haben auch noch andere größere Spiele entwickelt. Das hat alles nicht so funktioniert. Letztendlich hätten wir, glaube ich, einfach Panfo nehmen sollen und für Mobile eine Version machen sollen. Haben wir alles nicht gemacht, haben da einige Fehler gemacht. Ich denke mir manchmal, wenn das iPhone vielleicht 2 Jahre später rausgekommen wäre oder 3 Jahre, dann wären wir mit Panfo einfach sehr, sehr groß geworden. Vielleicht hätten wir es dann sogar verkauft. Lirum, Larum, Löffelstiel, hätte, hätte, Fahrradkette, ist auch alles egal. Ich möchte auch gar nicht die Schuld von mir weisen, aber ich glaube, das war einer der größten Gründe, warum das dann alles nicht funktioniert hat. War auch okay. Ich habe übrigens parallel nach 4 Jahren mit Verena zusammen dann ein anderes Unternehmen gegründet und mit dem habe ich auch ein bisschen Kohle verdient. Mit dem Unternehmen sind ein paar Millionchen rumgekommen, von denen dann später wieder einige weg sind, durch Scheidung etc. Aber das ist auch eine spannende Geschichte, die ich auf jeden Fall in einer anderen Podcast-Folge mal erzählen werde. Das heißt hier, kleiner Cliffhanger, in den nächsten Wochen werde ich auf jeden Fall diese Geschichte erzählen. Wenn euch das interessiert, dann aktiviert die Glocke auf Spotify oder auf Apple Podcasts, folgt mir. Und wenn ihr auf YouTube dieses Video schaut, dann lasst ein Follow da. Das würde mich extrem freuen. Jede Woche kommen hier Geschichten aus meinem Leben, aus meiner Gründerzeit, aus meiner Drogenzeit. Aber ich habe auch häufiger Gäste, einfach Leute, die ich spannend finde, die lustig sind, mit denen ich hier rede. Also jede Woche Dienstag eine neue Folge. Ich hab mir hier noch ein paar Anekdoten aufgeschrieben, was auch extrem lustig war. Was einfach passt, es gab ein Land, wo es immer wieder Streik gab. Also die Pandas haben gestreikt, weil die gegen unsere Abos, weil denen die Abos zu teuer waren. Und das war Frankreich. Also ein Land, was halt auch in der echten Welt sehr bekannt ist dafür, dass die viel streiken, fand ich irgendwie immer ganz, ganz lustig. Also die Franzosen sind wirklich dann, die kleinen französischen Pandas sind rausgegangen und haben, sind dann da marschiert und haben gestreikt. Das war sehr lustig. Eine lustige Geschichte auch, ich kann mich erinnern, ich bin nachts mal aus dem Bett geklingelt worden, zu dieser Zeit. Und ich dachte, okay, wer ist das? Und dann gehe ich an die Tür, es war 2, 3 Uhr nachts und es war einfach die Polizei, die Kriminalpolizei, die gesagt hat, dass ein Kind auf der Plattform angekündigt hat, dass es morgen Amok laufen wird in der Schule. Und es war gerade zu der Zeit, da gab es ein paar Amokläufe, ich glaube in Winnenden oder auch in den USA. Ich weiß nicht, ob dieses Kind das dann nur aufgeschnappt hat, einen Witz gemacht hat. Richtig lustig. Auf jeden Fall ist die Polizei darauf aufmerksam geworden und hat sich dann bei dem Betreiber der Plattform gemeldet, bei mir. Um auch nochmal zu zeigen, was für eine Verantwortung wir da hatten. Es gab ja auch manchmal Vorwürfe, dass irgendwelche Pädophilen auf der Seite war. Hat sich alles nie bestätigt. Wir hatten aber eine unglaubliche Verantwortung mit einer Plattform, auf der kommuniziert wurde, mit also gerade sehr junge Kinder, dass wir dafür sorgen mussten. Wir mussten ja wirklich alles an Chat musste gefiltert und kontrolliert werden. Das war unsere Verantwortung und dafür waren wir persönlich haftbar als Geschäftsführer, dass dort nichts passiert. Das war unsere Verantwortung. Auf jeden Fall meinten die Polizisten, ein Kind hat angekündigt, dass es einen Amoklauf an der Schule morgen machen will. Und dann meinte ich, wir müssen diesen Nutzer natürlich identifizieren. Habt ihr denn irgendwelche Anhaltspunkte zu diesem Nutzer? Und dann meinte die Polizei, also nach Zeugenaussagen handelt es sich um einen Panda. Was sehr lustig ist, weil offensichtlich alle Kinder auf der Plattform Pandas sind. Ja, das hat nicht so viel geholfen. Es hat, wir haben dann, glaube ich, noch eine E-Mail-Adresse. Also wir haben auf jeden Fall diesen Nutzer gefunden. Wir konnten die Adresse rausfinden. Wir haben die der Polizei gegeben. Ich habe dann leider nichts mehr davon. Also zum Glück gab es da keinen Amoklauf, das hätte ich mitbekommen. Aber ich habe leider nicht mehr mitbekommen, was dann vor sich gegangen ist am nächsten Morgen. Ja, ob die Eltern dann um 5 Uhr morgens aus dem Bett geklingelt wurden. Irgendwie, ob dann Aufgebot von 10 Mannschaftswagen war und sagen so, hey, Kind hat gestern im Internet angekündigt, einen Amoklauf zu starten. Und der 8-jährige Jonas so, sorry, ich dachte, es war lustig. Das war die Panfu-Geschichte. Ja, es gibt sicherlich noch mehr Anekdoten. Vielleicht werde ich irgendwann auch mal eine Folge machen, wo ihr Fragen stellen könnt. Übrigens, es gibt heute immer noch Leute, die Panfu spielen. Es gibt so ein paar Piratenversionen von Panfu. Das heißt, Leute spielen immer noch dieses Spiel. Leute haben dieses Spiel gerippt und irgendwo anders zur Verfügung gestellt. Es ist immer noch ein Ding. Das freut mich total. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dieses Spiel zu spielen, wenn ihr Panfu gespielt habt, dann meldet euch bei mir, erzählt mir von euren Geschichten von damals, würde mich sehr freuen. Und vielleicht werde ich noch ein paar Angestellte von damals reaktivieren können, anschreiben können. Dann machen wir mal eine Folge hier zusammen und reden über die alten Panfu-Zeiten. Das würde mir auch gefallen. Wie gesagt, demnächst dann bald eine Geschichte zu dem zweiten Unternehmen, Fox & Sheep, was ich gemacht habe, was ein wenig erfolgreicher war, was wir erfolgreich verkauft haben. Also es kommen noch mehrere Geschichten aus meiner Gründerzeit. Was ich euch noch sagen wollte, ich mache mittlerweile Comedy, für die, die es nicht wissen, Stand-Up-Comedy. Und ich habe eine halbe Stunde, ich glaube sogar 35 Minuten meines Materials aufgenommen. Ein ziemlich guter Auftritt, wie ich finde, im Comedy Flash. Und ich plane, diesen Auftritt auf YouTube online zu stellen. Umsonst für euch zu sehen. Ich habe mittlerweile so 650 Follower auf YouTube. Ich habe mir vorgenommen, wenn 1000 Follower erreicht sind, dann droppe ich mein YouTube Comedy Special. Von daher würde mich mega freuen, wenn ihr auf YouTube vorbeischaut, da heiße ich auch Moritz Hohl, und ein Follow da lasst. Und dann könnt ihr da, wenn ihr Bock habt, bald mein Comedy Special sehen. Gerade für Leute, die nicht in Berlin sind und mal vielleicht sehen wollen, wie das aussieht, wenn ich auf der Bühne bin. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag oder welchen Wochentag ihr auch immer diesen Podcast hört. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche Dienstag wieder. Dann habe ich einen Gast hier, verrate ich noch nicht, ziemlich special. Morgen feiert mein Sohn, also wir haben jetzt gerade Freitag, am Samstag feiert mein Sohn seinen Geburtstag hier bei mir in der Bude mit 30 Kindern. Das wird auf jeden Fall auch sehr spannend. Ich darf hier nicht vor Ort sein. Also ich werde hinten in meinem Schlafzimmer verschwinden und ab und zu mal gucken, ob hier alles okay ist, ob hier Flaschendrehen gespielt wird. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und werde von dieser Party vielleicht auch ein bisschen berichten können. Ansonsten macht's gut. Es hat mir mega Spaß gemacht. Peace out. Blumenhohl heißt der Podcast. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Das macht man am Anfang, Moritz, nicht am Ende. Ich wünsche euch alles Gute.